Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus, und nun danken wir dir, dass du durch dein Wort wirklich zu uns reden willst. Du kennst jeden von uns und du weißt, was jeder von uns braucht. Bitte hilf uns nun beim Reden und Hören und hab Dank, dass du wirklich da bist. Amen. Neulich war ich mit meinem kleinen 7-jährigen Sohn zum Einkaufen bei uns, ganz in der Nähe der Kirche. Mit einem freundlichen Geschäftsmann kamen wir gut ins Gespräch. Ich habe mal wieder versucht, ihn zum Gottesdienst einzuladen und er rettete sich mit dem bekannten Spruch, die da hingehen, sind sowieso alles Heuchler. Darauf sagte ich, das können Sie gar nicht beurteilen, weil Sie ja nie kommen. Aber er sagte, aber ich kenne die Leute, weil die zu mir ins Geschäft kommen. Und da warf mein kleiner Lukas sich in die Diskussion und sagte, na, wen kennen Sie denn? Da hat er sich natürlich geziert, Namen zu nennen. Solche Sprüche über Gemeinde und Christen gibt es viel, da kann man viel diskutieren, das kann endlos gehen. Ganz anders ist es dagegen mit einer Visitation, über die wir heute Morgen reden wollen. Es gibt einen Check-up für jede Gemeinde, einen Gesundheitstest, den müssen wir ernst nehmen. Ich meine gar nicht die Visitation durch die Kirchenleitung, die müssen wir natürlich auch irgendwie ernst nehmen, sondern es gibt eine Visitation, einen Gesundheitstest ganz anderer Art. An diesem Check kommt keine Gemeinde und kein Pastor und keine Gemeindeleitung vorbei, Gemeinde auf dem Prüfstand. Jesus selbst hat diesen Gesundheitstest angeordnet. Jesus selbst hat die Untersuchungsformulare wörtlich diktiert. Und er hat sie gut geordnet in 2 Kapiteln im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung überliefern lassen. Bekannt ist dieser Gesundheitscheck für Gemeinden unter dem Titel Die 7-Sendschreiben an die Gemeinden. Gestern, beim ersten Tag der Fahrenwalder Bibeltage, die wir ja heute am frühen Nachmittag abschließen, und dazu sind Sie alle nochmal ganz herzlich eingeladen, gestern haben wir gesehen, wie die Gemeinde entstanden ist, etwa 32 nach Christus. Zu der Zeit. Von Anfang an ging das dramatisch zu. Die Gemeinde wurde bekämpft und doch breitete sie sich aus mit einem ganz erstaunlichen Tempo. Und etwa 65 Jahre danach sieht Jesus die Zeit gekommen, seine Gemeinde nochmal grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen. Zu der Zeit lebt wahrscheinlich nur noch ein Apostel, der Apostel Johannes. Er ist verbannt auf die Insel Patmos und diesem Johannes diktiert Jesus nun in einer großen Vision dort auf Patmos die 7 Briefe an 7 Gemeinden. Diese 7 Gemeinden weisen manche Ähnlichkeiten auf, aber jede Gemeinde hat auch ihr eigenes Profil und ihre speziellen Probleme. Und alle 7 Gemeinden zusammengenommen ergeben einen guten Überblick über das, was in einer christlichen Gemeinde alles passieren kann. Was in diesen 7 Gemeinden los war, das hat sich in den 2000 Jahren Kirchengeschichte dann immer wieder gezeigt. Und darum sagt Jesus am Ende jedes Briefes deutlich, dass nicht nur die ersten Empfänger ihn genau lesen sollen, sondern alle Gemeinden. Sie finden das in Vers 6 unseres Predigttextes, da sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wir wollen heute Morgen den Brief an die Gemeinde in Sardes öffnen. Sie haben den als offenen Brief in Ihrer Hand. Sardes, das liegt in der heutigen Türkei. Heute ist von Sardes nur noch ein Dorf übrig geblieben. Es stehen noch ein paar Ruinen. Aber damals, um 100 nach Christus, war die Stadt immer noch ziemlich reich. Und hören wir nun, was Jesus den Christen in Sardes schreibt. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Der Engel, das war hier eine Person aus der Gemeindeleitung. Engel bedeutet ja wörtlich Gesandter, Bote, das kann auch ein Mensch mal sein. Und dieser Gemeindeleiter hatte den Johannes wahrscheinlich auf Patmos besucht und von ihm diesen Brief an die Gemeinde in Sardes in die Hand gedrückt bekommen. Nun soll Johannes dem Engel der Gemeinde Folgendes schreiben. Das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie weit ist der Weg von Sardes nach Hannover? Was können, was müssen wir von den Christen in Sardes lernen für unsere Situation? Bei den meisten Gemeinden, die Jesus in diesen 7 Sendschreiben anspricht, kann er am Anfang die guten Seiten der Gemeinde loben. In Sardes hat Jesus, was die Mehrheit der Gemeinde angeht, überhaupt nichts zu loben. Der Zustand dieser Gemeinde lässt sich mit einem einzigen traurigen Satz beschreiben in Vers 1. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das heißt, du bist bekannt dafür, du stehst in dem Ruf, dass du lebst. Der Ruf von Sardes in der christlichen Welt war noch intakt. Das Image hat noch gestimmt. Und wenn die Christen andernorts von Sardes sprachen, dann sagten sie, Sardes, das ist doch eine lebendige Gemeinde. Das kennen wir doch, Sardes, klar. Und Jesus sticht nun wie mit einer Nadel in diesen Luftballon hinein. Und er sagt, der Schein von Sardes trügt. Die Fassade stimmt noch. Aber die Wirklichkeit dahinter, die sieht ganz anders aus. Und damit geht es der Gemeinde in Sardes ganz ähnlich wie der Stadt Sardes. Die hatte auch mal bessere Zeiten gesehen. Wirtschaftlich bessere Zeiten, politisch bessere Zeiten. Jahrhunderte vorher hatte sogar der König Krösus seinen Regierungssitz in Sardes. Dieser König war ja sprichwörtlich bekannt für seinen Reichtum und noch heute ist der Name Krösus das Sinnbild für unfassbaren Wohlstand. Sie kennen alle das Sprichwort, ich bin doch nicht Krösus, das heißt, ich schwimme doch nicht im Geld. Aber diese Zeiten waren lange vorbei. Zu allem Unglück hatte im Jahr 17 nach Christus noch ein Erdbeben die Stadt beschädigt. Man rappelte sich langsam wieder hoch, man zehrte vom Glanz der Vergangenheit, aber es war doch nicht mehr so wie früher. Sardes glich einer alten Kurstadt, einer Kurstadt, die in die Jahre gekommen war. Die alten Villen und Prachtgebäude stehen noch, aber sie sind doch ziemlich abgewrackt und der Zahn der Zeit hat an ihnen genagt. Und die Christen in Sardes? Ihre Gemeinde hat nach der Diagnose von Jesus eine erschreckende Ähnlichkeit mit der Stadt. Die Gemeinde zehrt auch vom guten Ruf der Vergangenheit. Aber sie lebt von der Substanz. Sie ist eigentlich schon tot. Was eine Stadt sich noch leisten kann, kann eine christliche Gemeinde sich nicht mehr leisten. Wie konnte das passieren? Und woran kann man das festmachen? Dazu wird Jesus sich jetzt äußern. Gemeinde auf dem Prüfstand. Und Jesus stellt nicht nur den Tod dieser Gemeinde fest, sondern er zeigt auch, wie sie wieder echtes Leben bekommen kann. Gemeinde auf dem Prüfstand. Wir müssen also fragen, wie sieht Jesus die Lage? Und das ist erstaunlich. Er teilt die Gemeinde in eine Zweiklassengesellschaft ein. In Sardes, so werden wir sehen, da gibt es eine satte Mehrheit, Vers 1 bis 3, und eine saubere Minderheit, in Vers 4, wird die beschrieben. Und wir werden uns diese beiden Gruppen, diese beiden Lager jetzt mal genauer ansehen. Und wir fangen bei denen an, die Jesus für die Lage verantwortlich macht. Das ist die satte Mehrheit. Die bestimmt den Kurs der Gemeinde und deswegen widmet Jesus dieser satten Mehrheit auch den größten Teil des Briefes. Er nimmt diese Leute genau unter die Lupe. Er sagt, ich kenne deine Werke. Und dann sagt Jesus dieser satten Mehrheit auf den Kopf zu, woran er ihren miserablen Zustand festmacht, woran man das sehen kann. Er sagt, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Tja, fragen wir, heißt das denn, dass eine Gemeinde erst in Ordnung ist, wenn sie aus lauter vollkommenen Menschen besteht? Waren die vielleicht nicht fleißig genug in Sardes? Hätten sie noch mehr gute Taten bringen müssen? Hätten sie noch etwas mehr spenden sollen? Was will Jesus eigentlich von denen? Was will er von uns? Die Bibel macht deutlich, Gott sieht nicht zuerst auf unser Äußeres, sondern er sieht zuerst auf unser Inneres. Ihm kommt es immer erst auf unser Herz an und dann auf unsere Taten. Aber zwischen beiden, zwischen Herz und Hand, da gibt es eine enge Verbindung. Und wenn unser praktisches Leben nichts mehr davon erkennen lässt, nichts mehr davon widerspiegelt, dass Jesus unser Chef ist, dann stimmt irgendetwas nicht mit unserem Glauben. Stimmt irgendwas nicht mit unserem Herzen, mit unserer persönlichen Verbindung zu ihm. Und darum geht es Jesus, wenn er sagt, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Deine Lebensgestaltung, die richtet sich nach Gott, sondern nach allen möglichen anderen Meinungen und Ideen und Vorstellungen, die du so hast. Deine Gewohnheiten, deine Vorlieben, deine Zeiteinteilung, dein Umgang mit dem Geld, das ist alles halbherzig. Irgendwie willst du christlich leben, aber dann doch nicht zu sehr. Verstehen Sie, Jesus wirft der satten Mehrheit nicht vor, dass sie Fehler machen. Er wirft ihnen nicht vor, dass sie aneinander schuldig werden, dass sie schwach werden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sie müssen nicht vollkommen sein im Sinne von perfekt. Aber vollkommen, sagt Jesus, sollen sie sein in ihrer Haltung, in ihrer Bereitschaft, Jesus ohne Abstriche folgen zu wollen. Dann verzweifle ich zwar trotzdem immer wieder an meiner Inkonsequenz, aber es ist doch meine Sehnsucht, ihm ganz gehören und ihm ganz gehorchen zu wollen. Ein Seelsorger sagte mal, Gott erwartet von uns nicht, dass wir menschlich vollkommen sind, sondern dass wir ihm völlig gehorchen wollen. Und genau daran hapert es bei der Mehrheit in Sardes. Die ganze Linie stimmt nicht mehr. Ihr Leben als Christen war mittelmäßig, eingefahren, routiniert, ihr Alltag ein einziger Kompromiss. Und weil es so war, merkten sie nichts mehr, merkten sie nichts mehr. Wer sollte die noch beunruhigen, fragt man sich. Die waren mit ihrer Mittelmäßigkeit zufrieden und darüber sind sie satt und ruhig eingeschlafen. Und das können wir daran sehen, dass Jesus zweimal in Vers 2 und in Vers 3 sagt, ihr müsst aufwachen. Doch an dieser Stelle gibt es eine fatale Ähnlichkeit zwischen der Stadt Sardes und der Gemeinde in Sardes. Die Stadt Sardes war nämlich auch an ihrer Verschlafenheit gescheitert. Das beste Beispiel ist Krösus selbst. Er hatte zwar mehr als 500 Jahre vor Christus gelebt und doch konnte man sich an diese Geschichte des Krösus, wohl weil er so reich gewesen war, noch gut erinnern. Einmal wollte Krösus gegen den Perserkönig Kyros kämpfen. Er zog los mit seiner Armee. Er wurde leider gnadenlos geschlagen, aber das hat Krösus nicht sonderlich beunruhigt. Er zog sich zurück nach Sardes und sagte, ich werde eine neue, stärkere Truppe aufstellen. Und Kyros verfolgte ihn bis an die Grenze von Sardes und Krösus lachte nur und fühlte sich total sicher. Warum? Die alte Stadt Sardes war wie eine natürliche Festung. Die alte Stadt Sardes lag auf einem hohen Plateau. An den Seiten steile Abhänge, da konnte keiner raufkommen. Und so legte sich Krösus im Gefühl der Sicherheit erstmal schlafen. Als er am Morgen aufwachte, sah er zu seinem Schrecken, die Stadt war besetzt. Krösus und seine Leute hatten es nicht für nötig gehalten, in ihrer sicheren Höhe die steilen Abhänge zu bewachen. Und da konnten dann die Kletterer des Kyros hochkraxeln, niemand hinderte sie und mit dem Überraschungseffekt nahmen sie die Stadt ein. Und nun, 100 Jahre nach Christus, macht die satte Mehrheit der Gemeinde haargenau den gleichen Fehler. Sie sind nachlässig geworden im Glauben. Sie wiegen sich in einer falschen Sicherheit. Du hast den Namen, dass du lebst, sagt Jesus. Sie sind selbstsicher eingeschlafen. Und jetzt stehen sie vor dem Scheitern wie Krösus. Ihr Glaube hat keine Spannkraft mehr, kein Feuer mehr, keine Freude mehr. Sie leisten keinen Widerstand mehr. Sie hängen für Jesus nicht mehr den Kopf raus. Wenn Nachbarn über den Glauben, über Jesus spotten, dann haben sie geschwiegen. Und sie hatten nicht mal ein schlechtes Gewissen. Wenn eine kleine Lüge von Vorteil war, dann haben sie gelogen, ohne dass ihnen das was ausmachte oder dass sie hinterher um Vergebung baten. Zum Bibellesen fanden sie kaum noch Zeit vor lauter Arbeit und Hobbys. Aber warum soll man als Christ auch unbedingt Bibel lesen und täglich beten? Ansonsten ging man weiter zur Gemeinde, man klönte miteinander, man war zufrieden und man war mittelmäßig und tot. Aber Jesus schreibt dieser Gemeinde nun keinen Nachruf, sondern er stellt sie nochmal auf den Prüfstand. Er gibt sie noch nicht auf. Er versetzt dieser Gemeinde keinen Fußtritt, sondern er gibt den satten Schläfern noch eine Chance. Wer kann jetzt noch helfen, wenn nicht er? Und so hat Jesus sich ja auch im ersten Satz vorgestellt. wenn er sagt, er hat die sieben Sterne in der Hand. Die sieben Sterne, die standen für die sieben Gemeindeleiter, die repräsentieren die sieben Gemeinden. Und Jesus sagt, die sieben Sterne, also auch Sardes, ihr seid noch in meiner Hand, ihr gehört noch dazu, ich habe euch noch nicht verworfen. Jesus sagt von sich selbst, dass er die sieben Geister Gottes hat. Das ist auch bildlich gemeint. Jesus heißt, das ist vollkommen von Gottes Geist erfüllt. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Jesus ist selber Gott. Jesus ist allwissend. Er durchschaut diese Gemeinde. Und Jesus ist allmächtig. Er kann der Gemeinde geben, was ihr fehlt und was ihr keiner geben kann, nämlich neues Leben. Und so zeigt Jesus dieser toten Gemeinde einen ganz konkreten Weg, wie sie wieder zurückfinden können ins Leben, wie sie wieder ins Reine kommen mit Gott. Und er gibt ihnen fünf ganz konkrete Anweisungen, was sie tun sollen. Das erste, was er ihnen sagt in Vers 2, werde wach, so bekommt es die satte, eingeschlafene Mehrheit zu hören. Das heißt, denkt an den Fehler von Krösus. Wie oft sagen wir, ich bin doch nicht Krösus. Meistens, wenn einer Geld von uns will. Und was das Geld angeht, stimmt das ja leider. Ich bin doch nicht Krösus. Aber wenn wir an seine falsche Selbstsicherheit denken und an seine Verschlafenheit, können wir dann immer noch sagen, ich bin doch nicht Krösus? Jesus sagt, erkenne, wie du vor Gott dastehst. Gib zu, dass dein Leben nicht so aussieht, wie Gott es will. Gib zu, dass du dich an so viele Sünden und Kompromisse gewöhnt hast. Der Theologe Dr. Werner de Boer, der die bekannte Wuppertaler Studienbibel herausgab, war schon längst Pastor, aber er war noch nicht bekehrt. Und er sagt von sich selbst, dass ihm seine Schuld, mit der er vor Gott als Mensch dastand, überhaupt nicht klar war. Und dann kam die große Krise. Als Werner de Boer 1945 in den Kriegswirren die ihm anvertraute Gemeinde in Stolp fluchtartig verließ, da kam die Krise. Da wurde er wach. Und wenig später wurde dem 46-Jährigen bewusst, das war Verrat an meiner Aufgabe. Und er sagt, ich musste erkennen, wer ich wirklich war. Da war an mir nichts mehr, worauf ich mich vor Gott noch stützen konnte. Jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Und nun erfuhr ich es, dass uns über diesem Abgrund der Verlorenheit nur die Arme des gekreuzigten Christus halten können, der an unserer Stelle das Gericht Gottes auf sich nahm. So wurde Werner de Boer wach mit 46 Jahren. Und das wurde die Wende. Er reiste dann als Evangelist durch die ehemalige DDR. Und er gab einen großen Kommentar zum Neuen Testament heraus. Werde wach. De Boer merkte, dass er jahrelang mitgemacht hatte, aber letztlich ein Scheinchrist war. Und solche Leute gab es in Sardes bestimmt auch, bei der satten Mehrheit. Gutwillige Leute, die sich wohlfühlten in der Gemeinde. Sie machten mit, aber sie lebten nicht in einer eigenen persönlichen Verbindung zu Jesus. Sie hielten sich an die Tradition, das reichte ihnen. Aber sie haben Jesus nicht gebeten, der Chef ihres Lebens zu werden. Und Jesus sagt, wacht auf aus eurer Täuschung. Seht ein, dass ihr euch bekehren müsst, dass ihr persönlich Jesus Christus als euren Herrn anrufen müsst. Aber dann gehörten zur satten Mehrheit sicherlich nicht nur Scheinchristen, sondern es gehörten auch echte Christen dazu, die lau geworden waren. Die hatten sich mal bekehrt, sie hatten einmal ihr Leben ganz bewusst Jesus Christus anvertraut, aber dann waren sie ins Straucheln gekommen. Sie hatten einfach zu viel anderes im Kopf und im Herzen und auf dem Terminkalender. Und darunter ist ihr Glaube fast erstickt. Und auch denen sagt Jesus, Leute, werdet wach. Und dann kommt der zweite Befehl. Stärke das andere, das sterben will. Steht auch noch in Vers 2. Stärke das andere, das sterben will. Das können Sie sich ganz einfach vorstellen. Da haben sich Leute im Schnee verlaufen. Die Nacht kommt, es ist eisig. Die sind seit Stunden unterwegs im Schnee, die sind total übermüdet, erschöpft. Sie wollen nur noch schlafen. Die grimmige Kälte spüren sie kaum noch. Und dann einschlafen, das wäre der Tod. Und einer erkennt die Gefahr. Er ist plötzlich wieder klar. Er springt auf. Und was wird er tun? Er wird versuchen, die anderen wach zu rütteln, sie wach zu schreien. Leute, wir müssen weiter. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Und dieser Vers, der zeigt übrigens, dass auch die satte Mehrheit noch nicht völlig tot ist. In dem, was sterben will, da steckt ja noch ein Rest von Leben. Die Gemeinde in Sardes ist dabei, in den Abgrund zu schlittern. Stärke, was am Sterben ist. Das geistliche Leben aber erlahmt. Die Liebe zu Gottes Wort geht auf den Nullpunkt. Das gemeinsame Gebet wird immer seltener. Die Freude über Gott wird müder. Die Versuche, Nichtchristen mit in den Gottesdienst zu bringen, werden weniger. Der evangelistische Eifer tendiert gegen Null. Die Fürsorge untereinander wird immer seltener. Der Ton wird immer rauer, das hinter dem Rücken reden immer frecher, die Gerüchte, die man verbreitet, immer dreister und oft noch unter einem scheinfrommen Mäntelchen. Jesus fordert, lass das nicht laufen. Lass es nicht laufen. Stütze das, was noch da ist an geistlichem Leben. Du, der du wach geworden bist, übernimm Verantwortung dort, wo du stehst. Und Sardes, da ist noch ein Rest von geistlichem Leben vorhanden. Also auch zu dieser satten Mehrheit gehören noch echte Christen. Und die Bibel sagt, wenn einer wirklich einmal Christ geworden ist, wenn seine Bekehrung zu Jesus echt war, dann wird er irgendwann wieder umkehren. Und dann wird er irgendwann rechtzeitig seine Lauheit noch einmal als Schuld erkennen. Und sei es kurz vor dem Tod. Und dann halt die dritte Aufforderung durch den Schlafsaal der satten Mehrheit. Werde wach, stärke, was sterben will. Und schließlich erinnere dich, Vers 3, denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Denke daran, was du von Gott empfangen hast, was Gott schon alles getan hat für dich. Erinnere dich an die Situationen, wo es ausweglos war und du hast zu ihm geschrien. Und in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Denk doch daran. Und erinnere dich dran, was du alles schon gehört hast über Gott und von Jesus erfahren. Denk an die Predigten, die dich berührt haben. Als du merktest, jetzt meint Gott mich persönlich. Jetzt müsste ich mich bekehren. Jetzt müsste sich bei mir was ändern. Denke daran. Für einige heißt das, erinnere dich daran, wie du dich damals bekehrt hast. Erinnere dich daran, wie dir klar wurde, wer Jesus wirklich ist. Weißt du noch, damals, wie du begriffen hast, dass du Jesus brauchst, dass er dir deine Sünde vergeben muss, weil du sonst auf ewig verloren gehst. Weißt du noch, wie es war, als du deine Hände gefaltet hast und gesagt hast, Herr, ich vertraue dir mein Leben an und du sollst mich führen. Und weißt du noch, mit wie viel Begeisterung du anderen davon erzählt hast. Denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Und dann der vierte Befehl. Und halte es fest. Fang da wieder an, sagt er damit den Christen. Klammere dich an das, was du von Jesus schon begriffen hast und was er dir schon geschenkt hast. Halt es fest. Und für die, die noch keine Christen sind, kann man das auch so übersetzen. Ergreife das. Ergreife es für dich endlich persönlich, was du bisher immer nur von Jesus gehört hast. Lass dir endlich deine Schuld vergeben. Stell dich endlich ganz auf seine Seite. Und schließlich fasst Jesus diese vier Befehle. Werde wach, stärke das andere, was sterben will, denk dran, was Gott schon für dich getan hat und halt es fest, ergreife es. Er fasst dann diese vier Befehle einmal noch in einem fünften Befehl zusammen. Er sagt, kehre um, tu Buße. Bei der satten Mehrheit muss es zu einer Kehrtwendung kommen und damit macht Jesus nochmal eines klar und das müssen sie richtig verstehen, sonst geht der ganze Text an ihrem Herzen vorbei. Diese Befehle sind kein moralischer Appell. Es ist nicht damit getan, dass die Sardes-Leute sich jetzt zusammenreißen und etwas mehr religiöses Interesse zeigen. Dass sie etwas mehr spenden, die Gottesdienste etwas lebendiger aufpeppen, sich ein wenig mehr für die Gemeinde einsetzen. Nein, es geht nicht um moralische Appelle, sondern jeder Einzelne, der betroffen ist, muss einen persönlichen Kurswechsel vornehmen. Und der beginnt damit, dass ich Jesus persönlich um Vergebung bitte. Dass ich meine Schuld einsehe und meinen Kurs, so wie Werner de Boer, als falsch erkenne. In dem Augenblick, wo der Brief von Jesus in Sardes ankommt, da ist es noch nicht zu spät für Sardes. Diese fünf Befehle, so ernst sie sind doch zugleich auch, ja was sind sie, ein Lichtblick. Ein Lichtblick für die satte Mehrheit. Das Leben kann nochmal beginnen, sagt Jesus. Und da geht's lang. Werde wach, stärke, was sterben will. Denke daran, was du empfangen hast, halt es fest und kehr um. Ich muss, wenn ich an Sardes denke, immer wieder an einen Studienfreund denken, der sich einmal Jesus zugewandt hatte, während seiner Abiturientenzeit. Und dann ist er ganz bewusst ins Theologiestudium gegangen, weil er Menschen für Jesus Christus gewinnen wollte. Ich weiß noch, wie wir damals in Göttingen gemeinsam Hausbesuche im Studentenheim machten, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und dann lernte er ein Mädchen kennen, die nicht mit Jesus lebte. Und langsam begannen die Veränderungen in seinem Leben. Heute hat er seinen Glauben völlig verloren. Er ist zwar noch irgendwo im kirchlichen Dienst, aber es bedeutet ihm nichts mehr. Noch hat Jesus ihn nicht aufgegeben. Sardes soll leben. Und dann ist Jesus immer noch nicht fertig mit der satten Mehrheit. Ein letztes muss er ihr noch deutlich machen, weil er weiß, wie schnell die Mehrheit sich beruhigt, eben weil sie die Mehrheit sind. Das machen ja die meisten so. Und da solle doch keiner behaupten, dass er besser sei als die Mehrheit. Wir sind doch alle gleich. So schlägt Jesus noch einen letzten Pflock ein, damit die auch ja begreifen, wie ernst ihre Lage ist. Am Ende von Vers 3 sagt er, wenn du aber nicht wachen wirst, dann werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ein Dieb kommt überraschend, sonst wäre er kein Dieb. Und so sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt, werde ich euch überraschen mit den Konsequenzen. Ich werde über dich kommen. Das bedeutet, ich werde als dein Richter über dich kommen. Und du wirst meinem Urteil nicht entfliehen können. Wenn die satte Mehrheit sich weiterhin durchsetzt, dann wird die Gemeinde, die Ortsgemeinde zu gegebener Zeit wirklich eingehen. Dann gibt es keine Wiederbelebung mehr. Und jeder Einzelne aus der satten Mehrheit, der nicht umkehrt, wird am Ende verloren gehen und nicht bei Gott ankommen, sondern auf der anderen Seite, in dem, was Jesus die ewige Verdammnis genannt hat. So, und dann wendet Jesus sich zum Schluss noch kurz an die kleine Minderheit dort in Sardes. Die sind vielleicht von der Mehrheit belächelt worden, als etwas übertrieben, fanatisch, undifferenziert, überfromm, übereifrig, fundamentalistisch, weltfremd. Die sind belächelt worden, bis dieser Brief kam von Jesus. Und da kippte die Situation plötzlich um. Es waren nur wenige, so muss man diesen Vers 4 hier wörtlich übersetzen. Aber du hast einige, da steht im Griechischen Oliga, das bedeutet eigentlich einige wenige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Das ist also die saubere Mehrheit. Und diese saubere Mehrheit, die hat ein Kennzeichen nur, das Jesus hier nennt. Sehen Sie hin, da steht, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Das ist Vers 4. Auf Deutsch, sie sind sauber, sie sind rein. Wovon? Von Schuld und von Sünde. Das ist das Einzige, was Jesus über diese Minderheit sagt. Er sagt nicht, die sind besonders aktiv oder besonders intelligent. Er sagt, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Und damit ist ganz klar, Jesus meint nicht, diese Leute sind perfekt, das sind keine vollkommenen Menschen. Die Bibel sagt von vorne bis hinten, dass es solche perfekten Menschen seit dem Sündenfall auf dieser Erde nicht mehr gibt. Tja, aber warum haben sie dann trotzdem ein unbesudeltes Kleid? Warum? Weil sie in enger Verbindung mit Jesus Christus leben. Und weil sie sein Wort und die Bibel, sein Wort, die Bibel eben immer besser kennenlernen. Und darum nehmen sie seine Gebote ernst. Und daraus folgt, sie merken viel schneller, wenn sie sündigen, weil sie ein sensibleres Gewissen haben. Sie sind viel mehr von Gottes Maßstäben geprägt. Und sie werden nicht eher ruhig, bis sie die Sache mit Jesus wieder in Ordnung gebracht haben. Die Sauberen, man müsste sagen, das sind eigentlich die Gesäuberten, gesäuberte Minderheit. Ja? Also auch die Minderheit, die wird noch schmutzig. Aber bei ihnen sind zwei Dinge anders als bei der satten Mehrheit. Sie merken in der Regel schneller, wenn sie sündigen, weil sie ein sensibleres Gewissen haben, von Gott geprägt. Und sie werden nicht eher ruhig, bis sie die Sache mit Jesus wieder in Ordnung gebracht haben und ihn um Vergebung gebeten haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gern Espresso trinke. Und wenn ich mir zu Hause mal Espresso auf die Hose schütte und meine Frau kriegt es mit, dann sagt sie, ich jetzt schnell wieder abwischen. Dann habe ich meine Hose zwar kurzfristig dreckig gemacht, aber ich habe doch keine besudelte Hose, weil der Flecken sofort wieder rausgeht. Und genau so geht es der gesäuberten Minderheit in Sardes. Sie werden noch dreckig. Aber sie leben aus der ständigen, sofortigen Vergebung von Jesus. Weil sie wachsam sind und auf sein Wort hören. Und darum haben sie, trotz allen Drecks, der auf ihre Hose mal fällt, im Bild gesprochen, keine besudelte Hose. Denn Jesus wäscht es immer gleich wieder raus. Und dieser sauberen Minderheit macht Jesus dann zum Schluss ein großartiges Versprechen. In Vers 4, zweiter Teil. Er sagt, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Das heißt, ich habe sie so wertvoll gemacht. Das konnten sich die Leute in Sardes wunderbar vorstellen, denn viele in Sardes lebten von der Wollverarbeitung. Und man wusste, wie schwer es ist, die Stoffe so zu bleichen, dass sie wirklich weiß werden. Das weiße Kleid ist besonders wertvoll. Wer in Sardes lebt, weiß das. Und in der Offenbarung, da steht das weiße Kleid für ein Ereignis, was noch in der Zukunft liegt. Jesus sagt, sie, die aus dieser Minderheit, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Das heißt, die Leute von Jesus, die werden in der Ewigkeit, wenn wir dann für immer bei ihm sind, dann wirklich vollkommen rein und ohne jede Sünde sein. Sie kennen den Ausdruck, der hat eine weiße Weste, der ist sauber. Und dafür steht das weiße Kleid. Für die absolute Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit, die Jesus seinen Leuten in der Ewigkeit schenken wird. Und nur so, in dieser Heiligkeit und Gerechtigkeit, wird es dann auch möglich sein, dass wir den heiligen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist undenkbar, aber erst der erste Johannesbrief sagt, wir werden ihn sehen von Gesicht zu Gesicht, den heiligen Gott. Man kann sagen, wer hier ein gesäubertes, wer hier ein unbesudeltes Kleid hat, der bekommt dann in der Ewigkeit das weiße Kleid. Sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Und nun fassen sich manche gelangweilt an den Kopf und sagen, naja, ein schönes Versprechen ist das, völlige Reinheit im Himmel bei Jesus. Da wüsste ich Interessanteres und Aufregenderes, was ich mir wünschen würde. Wer so denkt, der übersieht Entscheidendes. Er übersieht, wie kurz dieses Leben ist und wie lang die Ewigkeit. Er übersieht, wie großartig Jesus ist und wie großartig es sein muss, in seiner Nähe und in der Nähe des Vaters zu leben. Und wem dieses weiße Kleid nichts bedeutet in der Ewigkeit, der vergisst, dass wir nur in dieser Reinheit in Gottes Nähe überhaupt bestehen können. Andererseits, ohne dieses weiße Kleid, ohne diese völlige Reinheit und Heiligkeit, müssten wir die Ewigkeit auf der anderen Seite verbringen. Also, dieses weiße Kleid ist keine Kleinigkeit, liebe Leute. Dieses weiße Kleid, das Jesus der sauberen Minderheit dann mal schenken wird in der Ewigkeit, es ist der einzige angemessene Smoking für den Himmel. Und nur wer diesen Smoking trägt, nur der wird im Himmel dabei sein. Und dann ist der Brief von Jesus schon fast zu Ende. Jesus hat die Zweiklassengesellschaft in Sardes vorgestellt. Die satte Mehrheit und die saubere Minderheit. Und ich kann mir vorstellen, als der Brief in Sardes vorgelesen wurde, da haben sich ganz viele gefragt, auf welche Seite gehöre ich denn? Und genau diese Frage will Jesus auch bei ihnen auslösen. Gehören Sie zu den Satten oder zu den Sauberen? Ob das hier in Hannover oder bei uns in Osnabrück oder in den anderen Gemeinden, aus denen Sie kommen, die Mehrheit oder die Minderheit ist wie in Sardes, das weiß allein Jesus. Ob die Satten in der Mehrheit sind oder die Sauberen, das kann nur er beurteilen. Aber wir, jeder Einzelne für sich, wir müssen wissen, ob ich zurzeit zu den Satten oder ob ich zurzeit zu den Gesäuberten gehöre. Ein letztes Mal, es geht nicht darum, ob ich ein besserer oder schlechterer Mensch bin. Darum geht's nicht. Sondern es geht ganz schlicht um die Frage, ob ich Jesus über mein Leben bestimmen lassen will oder nicht. Es geht um die Frage, ob ich ihm gefallen und dienen will oder jemand anderem. Es geht um die Frage, ob mir das unbesudelte Kleid wichtig ist oder egal. Am Schluss lädt Jesus die Satten nochmal ein, doch endlich die Seiten zu wechseln und sich zu den Sauberen zu schlagen. Am Schluss, da geht es nicht mehr um die Zukunft der Ortsgemeinde in Sardes. Die ist irgendwann mal eingegangen. Da stehen heute nur noch Ruinen. Nein, es geht um die Zukunft der einzelnen Leute in Vers 5. Da sagt Jesus schließlich, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Hier steht nicht, welche Gemeinde überwindet. Das wäre Femininum. Nein, hier steht Maskulinum. Wer überwindet? Es geht um den Einzelnen. Und das heißt doch, wenn Jesus jetzt ruft und einlädt, es sind noch weiße Kleider zu vergeben. Es sollen noch einige dazukommen zur Minderheit. Die sollen nicht unter sich bleiben, sondern wer immer auf diesen Brief von Jesus reagiert, in Sardes oder hier in Hannover oder wo immer sie herkommen, Wer umkehrt und wer Jesus als seinen Gott und Retter anerkennt, für den gilt der ungekürzte Hauptgewinn, den Jesus in Vers 5 verspricht. Und das gucken wir uns zum Schluss an. Einmal sagt er, Jesus wird den Betreffenden mit dem weißen Kleid ausstatten. Und du wirst Gott ewig sehen dürfen und ewig bei ihm leben und mit all denen zusammen, die auch an ihn geglaubt haben, in völliger Reinheit. Und dann verspricht Jesus noch was in Vers 5. Er sagt, sein Name wird im Buch des Lebens stehen. Das ist auch ein Bild. Und in Offenbarung 20 wird deutlich, warum es so wichtig ist, im Buch des Lebens namentlich drin zu stehen. Da heißt es nämlich in Offenbarung 20, wenn jemand nicht geschrieben stand in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist ein Bild für die Hölle. Und dann verspricht Jesus den Überwindern noch ein letztes. Das weiße Kleid, der Name steht im Buch des Lebens. Und das letzte, das ist auch so großartig. Er sagt, ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Ist das nicht unfassbar? Wenn sie zu den Überwindern gehören, dann wird Jesus sich mal zu ihrem Namen bekennen. Und dann wird er sagen, die Charlotte Müller aus der Dragonerstraße, die gehört zu mir. Das wird er zu seinem Vater sagen. Die gehört zu mir, die ist drin im Buch des Lebens. Die Charlotte Müller aus der Dragonerstraße, die kriegt das weiße Kleid. Und die stelle ich jetzt meinem Vater im Himmel vor. Ist Ihnen daran gelegen, dass Jesus das mal mit Ihrem Namen so sagt? Dann machen Sie sich die Sache rechtzeitig bewusst und vor allem machen Sie die Sache rechtzeitig mit Jesus klar. Durchforsten Sie noch einmal für sich diesen Brief von Jesus, vielleicht heute Abend, bevor Sie zu Bett gehen. Und sagen Sie Jesus, auf welcher Seite Sie stehen wollen. Lassen Sie Ihr Leben von ihm bereinigen. Von Sardes ist heute nur noch ein kleines Dorf übrig geblieben. Und in der Nähe hat man die Ruinen einer christlichen Kirche gefunden. Das ist alles, was geblieben ist von Sardes. Mehr ist davon nicht zu sehen. Aber die Leute von der sauberen Minderheit und alle Überwinder, die noch dazugekommen sind, die sind jetzt schon bei Jesus. Und die werden wir in der Ewigkeit sehen, vorausgesetzt, wir sind selbst dabei. Ob von dieser Farnwalder Kirche, ob von unserer Pauluskirche in Osnabrück auch vielleicht irgendwann nur noch ein altes, verstaubtes Gemäuer zurückbleibt, oder ob sie in voller Schönheit und Nutzung erhalten bleibt, bis Jesus wiederkommt, das weiß allein Jesus. Aber ob Sie und ich, die wir heute hier sind, ob wir in der Ewigkeit bei Jesus ankommen oder auf der anderen Seite, das können wir heute schon klären. Ob wir die Ewigkeit mit den Überwindern von Sardes verbringen oder mit der satten Mehrheit, das kann sich heute entscheiden. Dazu hat Jesus diesen Brief geschrieben. Und wer sich danach richtet, der wird gerettet. Amen.